Diese mRNA-Impfstoffe sind doch nur eine Gentherapie, das sagen die einen. Andere sagen, nein, das ist natürlich ein regulärer Impfstoff. Wiederum andere sagen, ist doch völlig egal, wie man es nennt. Ich will es einfach nicht haben oder ich will es erst recht haben. Nicht erst seit gestern gibt es verbissene Debatten darüber, ja sogar einen Streit darum, wie man die Substanzen, sage ich jetzt mal, nennen soll. Aber warum eigentlich? Was ist so entscheidend an der Bezeichnung und was unterscheidet eine Gentherapie eigentlich von einer Impfung? Sie haben das vielleicht mitgekriegt, liebe Kontrafunkhörer, vor ein paar Wochen entstand eine Debatte in der Berliner Zeitung zwischen einer Juristengruppe und dem Molekularbiologen Emanuel Wieler in einer Gegenrede. Wieler sagte, es ist eine Impfung und jetzt gibt es frischen Wind, quasi die neueste Folge, wenn man so will. Unter anderem der bekannte Professor Paul Cullen, Facharzt für Laboratoriumsmedizin der Uni Münster, hat da mitgeschrieben. Sie kennen ihn, er hat damals in einem Interview im Detail erklärt unter anderem, worin die Schwächen des PCR-Tests liegen. Deswegen ist er auch schwer unter Druck geraten. Und er hat jetzt in der Berliner Zeitung wiederum Emanuel Wieler widersprochen und gesagt, das ist eine Gentherapie. Ich freue mich, dass er jetzt bei uns ist. Guten Tag, Herr Cullen.
Guten Tag, vielen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Cullen, ich blicke nicht so ganz durch. Ich bin absoluter Laie. Es ist eine extrem fachliche Diskussion. Worauf sollten wir uns da in diesem ganzen fachlichen Nebel konzentrieren? Worum geht es denn eigentlich?
Ja, das ist eigentlich ein großes Problem, dass das wirklich eine sehr technische Frage und ich schätze, vielleicht ein Mensch von Tausenden der Bevölkerung vielleicht versteht das vollständig. Das ist ein bisschen das Problem. Man muss sich, wenn ich da ein klein wenig ausholen darf, sich das folgendermaßen vorstellen. Jede Zelle in unserem Körper ist wie eine kleine Fabrik und die Rezepte für diese Fabrik, die kleinen Bausteine, die sind im Zellkern in der sogenannten DNA. Deoxyribonukleinsäure heißt es auf Deutsch DNS und man sagt auch DNA auf Englisch. Das sind die ganzen Rezepte verpackt. Und wenn man sich so vorstellt, so die Zelle ist eine kleine Küche und mitten in der Küche gibt es einen Schrank und in diesem Schrank sind die Rezepte für alles, was die Zelle machen kann, verpackt. So, was ist jetzt der Impfstoff? Das will ich mal erklären, wie ein normaler Impfstoff erstmal funktioniert. Ein normaler Impfstoff ist normalerweise so konstruiert, dass er ein Teil des Erregers oder der ganze Erreger in abgetöteter oder abgeschwächter Form enthält. Also das heißt, ein Teil des Virus oder ein Teil des Bakteriums, gegen den man eine Immunität erzeugen möchte. Und man gibt einen Teil des Bakteriums oder des Virus in den Menschen ein, in der Form einer Spritze. Und dann bildet der Körper des Menschen Antikörper und interessanterweise auch Zellen, die diesen Erreger erkennen und zerstören. Und wann dann der Mensch später mit dem richtigen Erreger in Kontakt kommt, ist er bereits immun. So, die neuartigen Impfstoffe gegen Corona sind anders und ein bisschen raffinierter aufgebaut. Und zwar folgendermaßen, die enthalten keinen Bestandteil des SARS-CoV-2-Virus. Das ist das Virus, was diese Covid-Erkrankung macht. Sie enthalten keinen Teil des Virus, sondern folgendes, einen kleinen Zettel, wo das Rezept für einen Teil des Virus draufgeschrieben ist. Also um jetzt zurückzugehen zu unserer Zelle, man muss sich so vorstellen, in der Mitte ist der Schrank und Sie sind die Zelle, Sie sind der Koch und Sie möchten was herstellen, sagen wir mal Muffins backen. Und dann sagen Sie zu Ihrem Helfer, hol mir das Rezept für die Muffins. Und er geht dann zu diesem Schrank mitten in der Zelle, macht sie auf und schreibt auf einem kleinen Zettel das Rezept für die Muffins und bringt dann dieses Rezept zum Koch. Und dieses Rezept, das ist die mRNA. M steht für Messenger, also Botschafter mRNA, wo die kleine Botschaft drauf ist oder die Nachricht drauf ist, wie man Muffins backt. Und normalerweise funktioniert das so, der Koch, der backt dann, sagen wir mal, 6 Muffins, das ist ein Rezept für 6 Muffins und dann zerstört er das Rezept, schmeißt es weg, ist zerstört. Weil normalerweise, was würde passieren, wenn er das Rezept nicht wegschmeißt? Er würde immer wieder und immer wieder Muffins backen. Und das ist ein bisschen das Problem, was wir mit dem Impfstoff, kommen wir nachher drauf. Also dieses Rezept, dieses mRNA, das ist, was diese neuartigen Impfstoffe enthalten. Also diesen kleinen Zettel, sage ich mal. Und nicht der Baustein selber des Virus.
Das bedeutet aber, dass das eigentlich mit eingeplant ist, er soll auch den Zettel wegwerfen, sonst würde er einfach zu viel Muffins backen und die Küche würde überquellen.
Genau, das ist das Problem. Also diesen Rezeptzettel, mRNA ist von der Natur so aus vorgesehen, dass er nicht sehr langlebig ist. Er lebt in der Regel vielleicht Sekunden oder Minuten, mehr nicht. Um genau diesen Effekt zu erzeugen. Und die Frage war jetzt, ist es eine Gentherapie oder nicht? Das ist natürlich aus unserer Sicht eine Gentherapie, weil man gibt nicht den Bauteil des Virus, also das ist in diesem Falle das sogenannte Spike-Protein, wird nicht in den meisten, also in den gängigen Impfstoffen von Pfizer und von Moderna, wird das nicht gespritzt, sondern nur diesen kleinen, sag ich mal, diesen Rezeptzettel, wo das Rezept für das Spike-Protein drauf ist. Und das heißt, unsere eigenen Zellen werden dann zu kleinen Fabriken, die das Spike-Protein machen. Also wir übernehmen die Kontrolle über die Zelle, über einen genetischen Mechanismus, eine genetische Steuerung. Und was Herr Wieler gesagt hat, ja okay, aber weil wir nicht die DNA, also die permanente Erbsubstanz, also wir gehen nicht in den Schrank, wo alle Rezepte drin sind und schreiben ein neues Rezept damit rein. Also, und weil man das Rezept sozusagen nicht in diesem Schrank, was mitten in der Küche ist, hineinschreibt, ist das keine Gentherapie. Und wir sagen, es ist einerlei, ob ich jetzt sozusagen in dem Schrank was verändere oder diesen Zettel, wo die Botschaft direkt aus dem Schrank kommt, verändere. Wir greifen in das genetische Mechanismus der Zelle ein und daher ist es als Gentherapie zu bezeichnen.
Warum ist es denn so wichtig, ob es eine Gentherapie ist oder eine Impfung? Ist es nicht viel entscheidender, ob der Stoff wirkt oder ob er nicht wirkt und vielleicht sogar gefährlich ist? Denn ich habe so den Eindruck, auch bei Ihrer Diskussion in der Berliner Zeitung, aber auch wenn Impfkritiker mit Impfbefürwortern miteinander diskutieren, wird das unglaublich heiß umkämpft. Nein, es ist eine Gentherapie. Mhm. Nein, doch, es ist eine Impfung. Mhm. Warum ist das überhaupt so wichtig?
Also das ist die zentrale Frage, eine sehr wichtige Frage, auch die richtige Frage. Warum? Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied besteht darin, dass mit einem konventionellen Impfstoff, wo nur ein Teil des Virus oder des Bakteriums enthalten ist, da haben wir eine sehr lange Erfahrung mit. Und wir geben eine Substanz rein, die wir recht gut verstehen und in den meisten Fällen davon ausgehen können, dass bestimmte Sachen eintreten. Und wir kennen die Nebenwirkungsprofile und so weiter. Das heißt, wir haben eine lange Erfahrung und es ist ein, sage ich mal, als Angriff in den Zellstoffwechsel nicht halb so radikal, wie wenn ich jetzt direkt sozusagen die Küche übernehme. Also in dem einen, sage ich mal, haben Sie Muffins eingekauft von draußen. So, Sie kriegen dann 12 Muffins, die haben Sie dann gekauft und die werden dann benutzt, um die Antikörper zu produzieren. In dem anderen Fall fange ich an, selber die Muffins zu backen. Und wenn ich das mache, verändere ich, wir wissen nicht, wie dieses Spike-Protein, wie er dann funktioniert, wenn er von unseren eigenen Zellen produziert wird. Das wissen wir nicht, weil wir keine ausreichende Erfahrung damit haben. Wir wissen nicht zum Beispiel, wenn jemand eine bestimmte Menge mRNA bekommt, also von diesem Rezept, wir wissen nicht, wie viel er Muffins er backt. Es gibt Menschen, das sind sehr tüchtige Köche, sage ich mal, und die backen dann 20, 30, 40 Muffins. Es gibt andere Menschen, kann man sich vorstellen, die weniger Muffins backen, nur 9 oder 10. Das heißt, wir können die Dosierung gar nicht festlegen im Vorfeld, weil wir die Substanz nicht geben. Und die dritte, und dann bin ich mit diesem Segment zu Ende, das dritte Problem ist, man ist davon am Anfang ausgegangen, das ist auch so kommuniziert worden, dass diese mRNA-Stoffe an dem Impfort, also im Oberarm bleiben. Aber wir wissen inzwischen, dass das gar nicht stimmt. Wir wissen, dass sie sich praktisch im ganzen Körper verteilen. Und wir wissen auch, dass sie nicht innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten verschwinden, sondern ich glaube, der letzte Nachweis war nach 8 bis 10 Wochen, also über Monate halten sie sich. Und wir verstehen dann nicht, welche Effekte das auf unsere Zellen hat, wenn eine Substanz, die in der Natur wenige Sekunden überlebt, über Monate verbleibt. Also, und weil wir das alles nicht verstehen, ist natürlich das Gefahrenpotenzial eines neuen Stoffes viel, viel höher, weil wir gar nicht wissen, was dann passiert. Und daher mit dem konventionellen Impfstoff wissen wir recht gut, was passiert, haben eine langjährige Erfahrung und die Wirkungen sind umschrieben. Mit dem neuartigen Impfstoff sind die Wirkungen viel, viel breiter gefächert. Und wir haben überhaupt keine Kenntnisse darüber, wie sich das auf unseren Körper auswirkt. Also in der eine ist eine Reise, wir fahren alle nach Berlin und wir wissen genau, was passiert und wir werden alle in Berlin ankommen. In dem anderen fahren wir aus dem Bahnhof raus und wissen überhaupt nicht, wo wir hinfahren, sozusagen. Das ist so der Unterschied.
Gibt es denn Hinweise darauf, dass es vielleicht doch Veränderungen im Erbgut in der DNS vielleicht geben kann. Sie haben gesagt, wir wissen so vieles nicht, aber das ist etwas, was natürlich die Oberschwurbler unter uns immer wieder vielleicht auch vermutet haben und wofür man natürlich abgewatscht wurde, auch öffentlich. Aber je länger wir das Zeug, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, kennen, lichtet sich da der Nebel ein bisschen?
Ja, also um Ihre Frage zu beantworten, es kann jetzt als gesichert gelten, dass das möglich ist. Zumindest im Einzelfall, das ist gezeigt worden und auch überzeugend gezeigt worden im Zellversuch. Ob das jetzt passiert, in welcher Menge das passiert, ob das in allen Zellen passiert oder nur vielleicht, ich meine, da ist natürlich die Kernfrage, was ist mit den Gonaden, also mit den Eierstöcken oder mit den Spermienproduktionen, das wissen wir nicht. Wir haben keinen Hinweis, dass es passiert. Wenn es passiert, dürfte es selten sein, aber ausschließen kann man es nicht.
Okay, gut. Also wir müssen das nochmal so zusammenfassen. Was die Gentherapeutika und nichts anderes sind sie, laut Professor Paul Cullen, Facharzt für Laboriumsmedizin der Uni Münster. Was die alle so anrichten und was die können oder nicht können und wie man sie vor allem wieder loswird, das wissen wir nicht, wie so viele andere Dinge eben auch nicht. Dennoch, herzlichen Dank für die wunderbare und eindringliche Erklärung. Wir werden jetzt alle Muffinbäcker. Vielen Dank für Ihre Zeit auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen erläutern und vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen.